Jesus, danke für dein Wort heute Morgen und ich bete, dass du zu uns redest. Ich bete, dass wir verstehen, worum es geht und ich bete, dass wir hineinkommen in die Reife, die du für uns Menschen haben möchtest. Gott, ich bete darum. Amen. So, dieses Jahr haben wir eine Trilogie des Gebets. Es begann damit, dass der Mensch quasi alleine ist vor Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über Gebet sprechen und verlieren und vergessen, dass es in erster Linie darum geht, dass du vor Gott lebst, dass du wirklich dein Herz vor Gott öffnest, dass es keinen Gedanken gibt. Und ich betone diesen Gedanken des Gedankens, weil wir haben so viele Gedanken, oder? Dass es keinen Moment gibt, wo wir nicht in der Gegenwart Gottes leben. Und das ist nicht erschreckend, sondern das ist sehr befreiend, denn Gott ist für uns, er ist unser Vater. Er hat gute Gedanken für unser Leben. Und wenn ich an Gebet denke, dann denke ich, es ist so wichtig, ich möchte Gott vor dir leben. Ich möchte, dass es nicht so die Zeiten vor Gott gibt und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich nicht in der Gegenwart Gottes bin, sondern auch im Schlaf bin ich in der Gegenwart Gottes. Und dasselbe gilt für dich, vielleicht nicht bewusst, vielleicht machen wir es uns nicht bewusst, so wie wir auch nicht immer bewusst atmen und dennoch atmen wir immer, oder? Und so leben wir auch in der Gegenwart Gottes. Und dann suchen wir aber ganz bewusst seine Audienz, seine Hilfe. Und Gott fordert uns heraus und er sagt, hey, in der Not ruf mich an, so werde ich helfen und du wirst mich preisen. Und wir rufen ihn an, wenn wir Rat brauchen, wir suchen sein Angesicht. Der Mensch allein vor Gott, der Mensch gemeinsam vor Gott, am Loben und am Preisen. Und heute möchte ich den dritten Teil dieser Serie uns vor Augen führen, nämlich der Mensch vor Gott für andere. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Zeichen von Reife ist, dass wir uns im Leben nicht mehr nur um uns selbst drehen, sondern dass wir anfangen, uns zu fragen, wie geht es den anderen? Kinder drehen sich ganz stark um sich selbst. Wie geht es mir? Ich bin hungrig, Mama. Ich brauche irgendwas, Papa. Und. Das Kind nimmt sich selber wahr und es hat Bedürfnisse und es erwartet von anderen. Aber die Mama dreht sich eigentlich nicht mehr um sich selbst, sondern die Mama dreht sich um ihr Baby. Wie geht es meinem Baby? Wie geht es meinen Kindern? Wie geht es den anderen? Also es ist ganz, ganz schwer, das überhaupt abzuschalten. Man ist ständig am Denken, ich hoffe, es geht denen allen gut. Und je mehr Kinder, desto mehr ist man da unterwegs und man hat den Blick für andere. Und ich glaube, es darf nicht nur bei der Familie bleiben, sondern es geht weiter in die Gesellschaft hinein. Und für mich ist es so ein Zeichen von geistlicher Reife, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, dass wir nicht kommen und sagen, Gott, ich hätte gerne für mich, Gott, gib mir mehr, Gott, ich brauche noch mehr Vollmacht, Gott, und ich brauche noch mehr von dir und ich weiß nicht, was ich alles von Gott haben möchte, sondern dass ich in die Gegenwart Gottes gehe und es geht gar nicht um mich, sondern es geht um die anderen. Der Mensch vor Gott für andere. Und wenn ich an Jesus denke, dann sehe ich einen Menschen, der intensiv gebetet hat für den Segen Gottes für andere, der gekommen ist, damit es den anderen gut geht. Und ich weiß nicht, was Jesus so alles gebetet hat, aber ich bin mir sehr sicher, da ging es ganz stark um die anderen. Und ich glaube, dass wir wirklich genau diesen Herzschlag Gottes immer mehr uns aneignen dürfen und dass es auch ein Zeichen von geistlicher Reife ist. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von uns ist 10 Jahre lang Christ oder mehr? Darf ich mal sehen? Und an diesem Punkt habe ich euch, denn eigentlich sind wir geistlich reife Menschen, oder? Aber unser Gebet spiegelt doch ganz oft eher so Kleinkindphase. Herr Jesus, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Wir bleiben quasi in dieser Sündenvergebungsphase. Vielleicht sind wir ein bisschen weiter und dann beten wir für unsere Anliegen. Aber es darf weitergehen. Es geht nicht nur um mich, sondern ich bete für Pforzheim und ich bete für Stuttgart und ich bete für die anderen und ich bete für meinen Nachbarn. Warum? Weil die Menschen mir wichtig sind, weil ich ein reifer Mann Gottes geworden bin. Und dasselbe gilt dir. Und dort, wo du noch nicht darin lebst, lade ich dich ein zu sagen, Jesus, und ich möchte reinwachsen. Ich möchte ein Fürbitter, eine Fürbitterin, ein Mensch sein, wie eine Prophetin Hannah. Ein Mensch, der für andere eintritt. Und interessant, gerade um die Geburt von Jesus, und die ist ja noch nicht lange her, da finden wir genau solche Gestalten, ältere Menschen im Tempel. Und sie lebten in der Gegenwart Gottes, fastend und betend. Und ihr ganzes Leben drehte sich nicht um sich selbst. Sie hatten eigentlich keine Wünsche mehr an sich selber. Keine Wünsche mehr, Gott, gib mir. Sondern ihr ganzes Leben drehte sich um die anderen. Oder? Also sie waren da in der Gegenwart Gottes am Beten, am Fasten. Und ich denke mir, hey, wenn du alt geworden bist, dann ist es nicht vorbei, sondern du darfst eine geistliche Stufe erlangen, die, glaube ich, viele Menschen nie erreichen, weil sie zu sehr antrainiert sind. Es geht darum, dass Gott ihnen ihre Wünsche irgendwo erfüllt. Und wir drehen uns in einer egoistischen Gesellschaft um uns selber. Nein, als Vater denke ich in erster Linie gar nicht an mich, wenn ich ehrlich bin. Sondern mein Gedanke ist, wie geht's meinem Moi? Wie geht's meinem Flo? Wie geht's meiner Mai? Wie geht's meiner Julie? Wie geht's meinem Felix? Ich hoffe, es geht ihnen gut. Und sie treffen Entscheidungen. Nicht ich treffe die Entscheidungen, sondern sie treffen die Entscheidungen. Aber ich bete, dass in ihren Entscheidungen ihr Herz ausgerichtet ist auf Gott oder nicht. Wisst ihr, wir leiden gemeinsam, wenn andere Menschen falsche Entscheidungen treffen. Dann ist es traurig. Und wie gut ist es, wenn Menschen geistliche Entscheidungen, richtige Entscheidungen treffen. Und dann gehe ich in die Fürbitte und sage, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass du da reinkommst. Denn das Herzen ausgerichtet sind auf dich. Wir als Mosaik Pforzheim, unsere Daseinsberechtigung ist nicht, dass wir gelegentlich mal einen vollen Gottesdienst hier feiern. Sondern unsere Daseinsberechtigung ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes, dass wir Jesus den Menschen bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist da Musik drin, dann ist Wachstum drin, dann ist Lebensveränderung. Dann sind Menschen, die kurz vor der Scheidung stehen, die eben sich nicht scheiden lassen, sondern Versöhnung kommt rein, weil Gott hineinkommt. Dann kommen kranke Menschen, sie gehen gesund nach Hause. Dann kommen verbitterte Menschen und sie merken, langsam aber sicher wird dieses steinerne Herz, ein fleischernes, ein lebendiges Herz, wird dieses bittere Herz doch wieder süß. Was ist es traurig, wenn die Menschen über uns Christen, über uns alten Christen sprechen und sagen, das sind so bittere Typen. Und ich kenne solche Menschen. Und ich bete, dass ich im Alter nicht so ein alter Nörgler werde, verbittert, sondern dass mein Herz weich ist, ergriffen von der Not, die ich wahrnehme, aber weich für die Menschen. So Abraham ist einer der Menschen, die sehen wir, dass er quasi in Fürbitte geht. Und ich predige heute nicht über Abraham, sondern über Daniel. Aber ich möchte uns einfach zeigen, es war nicht nur Daniel, der in Fürbitte trat. So, Abraham ist im Gespräch mit Gott und Gott hat eine Absichtserklärung und seine Erklärung hört sich hart an, aber Gott sagt, hier sind Völker und hier sind Städte, die sind so weit weg von meinem Herzschlag, dass ich nicht anders kann, als Gericht auszuüben. Ich werde Gericht ausüben über Sodom und Gomorra. Und das ist eine der wenigen Gerichtsurteile, die wir in der Bibel lesen, wo Gott das Gericht ankündigt und vollstreckt. Das lesen wir dann bei Noah, das lesen wir in ein paar anderen Situationen. Das gab es nicht so oft. Aber Gott spricht zu Abraham und sagt, hey, das ist meine Absichtserklärung. Und hier ist Abraham und Abraham ist ein Fürbitter vor Gott. Er ist ein Freund Gottes. Und Abraham schaut Gott an ist er in der Gegenwart Gottes, ja, und sagt, hey, muss das sein? Was ist, wenn da 50 Gerechte sind? Würdest du dann diese Stadt verschonen, wenn da 50 Menschen drin sind? Und Gott lässt sich auf dieses Handel ein und sagt, nein, wenn da 50 da sind, dann werde ich dieses Gericht nicht ausüben. Und Abraham ist ganz glaubensmutig und sagt, was ist, wenn da 45 und 40 und 35? Und er handelt mit Gott. Und Gott sagt, einverstanden, wenn da 10 Gerechte sind. Und irgendwann denkt sich Abraham, okay, das wird schon sein, oder? Zumindest mein Neffe ist dort und seine Frau und seine Kinder, die müssten doch allein schon ausreichen. Die reichten nicht aus. Und Gott spricht das Urteil über diese Städte. Mir geht es gar nicht um diese Geschichte, sondern mir geht es um das Herz von diesem Mann Gottes. Er betet für Sünder. Er betet nicht für die Gerechten. Er betet für die anderen. Er selber hatte keine Aktien drin. Das hat mit ihm nichts zu tun gehabt, versteht ihr? Das betraf ihn nicht. Da ging es nicht darum, dass er deswegen reicher oder ärmer oder was auch immer, sondern er tritt auf als Priester vor Gott. Wusstest du, dass du ein Priester bist? Wenn du morgens aufstehst, wer bist du? Weißt du, dass du von Gott her die Berufung hast, für andere Menschen einzutreten? Und dass es nicht die Geschichte von der Oma Elsa ist. So, wir alle haben so ein paar Menschen, die kennen wir zumindest, die wir quasi in Church groß geworden sind, irgendwelche Frauen Gottes, die wir kennen, die immer gebetet haben, ja? Und das sind dann die Fürbitter der Gemeinde. Hey, aber du und ich, wir sind die Fürbitter der Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir das wegdelegieren, delegieren wir unser stärkstes Instrument weg. Wie viel Mühe investieren wir in einen guten Soundcheck und dann war der Soundcheck nicht so gut, weil irgendjemand, wie viel Mühe investieren wir in so viel drumherum? Aber ich kann euch sagen, all dieses drumherum, auch wenn ich es feiere, auch wenn es so schön ist, wenn wir hier reinkommen und es riecht gut und es sieht schön aus und die Menschen sind nett, all das drumherum wird ein bitteres Herz nicht verändern. All das drumherum wird eine Ehe, die kurz vor der Scheidung ist, nicht retten. Das reicht nicht aus. Das ist so, wie wenn du ins Autohaus kommst und das Autohaus ist schön und wär's hässlich, würdest du wahrscheinlich keinen teuren Mercedes kaufen. Aber nur das Autohaus allein reicht nicht aus, dass du bereit bist, 50.000 Euro in die Hand zu nehmen und einen Mercedes zu kaufen. Es braucht mehr. Ich glaube, wir brauchen mehr und ein Teil davon, und ein sehr wichtiger Teil, ist, dass Gott wirkt. Und Gott wirkt dort, wo Gemeinde ausgerichtet ist. Wo Gemeinde sagt, Gott, wir brauchen deinen Segen. Gott, wir kämpfen um deinen Segen. Gott, wir ringen um deinen Segen. Und das finden wir bei allen Männern Gottes. Ein Mose sagt, Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann brauchen wir gar nicht. Das ist doch das Besondere, dass deine Gegenwart da ist. Wir sind dein Volk, das bedeutet, du bist da. Und wenn du nicht da bist, dann sind wir nicht dein Volk. Gott, ich kämpfe dafür. Jakob kämpft so weit mit diesem Engel des Herrn, letztendlich Jesus, ja, und am Ende kriegt er einen Schlag. Wir kennen die Geschichte. Aber dieser Jakob sagt, Gott, ich will deinen Segen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde genau dieselbe Haltung haben, dass sie sagen, wir geben menschlich gesehen unser Bestes, aber zu diesem menschlichen gesehen unser Bestes gehört definitiv die Audienz vor Gott. Und wenn irgendein Mensch uns das so vor Augen führt, dann ist es der Prophet Daniel. Ich finde zumindest diesen Mann einen wirklichen Mann Gottes, einen Mann des Gebets. Und ich nehme euch mit in eine Phase seines Lebens, wo er betet. Und sein Gebet finden wir in Daniel Kapitel 9. Und einfach um der Zusammenhang willen, lese ich euch mal ein paar Verse vor. Der Meder Darius, der Sohn des Xerxes, war König von Babylonien geworden. In seinem ersten Regierungsjahr forschte ich in den Heiligen Schriften. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia angekündigt hatte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Da flehte ich zum Herrn, meinem Gott. Ich fastete, zog ein Trauergewand aus Sacktuch an und streute Asche auf meinem Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach Herr, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen. Was du wolltest, war uns gleichgültig. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Die Mahnung der Propheten schlugen wie in den Wind. Dabei haben sie in deinem Auftrag zu unseren Vorfahren, unseren Königen, den führenden Männern und zum ganzen Volk gesprochen. Du, Herr, hast recht gehandelt. Wir haben es verdient, dass du uns so schwer bestraft und in andere Länder vertrieben hast. Die Frage ist ganz Kapitel 9. Das dürft ihr gerne zu Hause weiterlesen, damit es komplett ist. Ich möchte uns anhand von dem Gebet von Daniel einen Mann vor Augen führen, der in Fürbitte geht. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht so reif wie Daniel. Ich bin nicht so geistlich wie Daniel. Ich habe dieses Niveau noch nicht erreicht. Das heißt nicht, dass ich nicht so werden will. Ich bete eines Tages, werde ich so beten können wie Daniel. Er betet 21 Tage in einer bestimmten Situation und Gott antwortet nicht und antwortet nicht. Und irgendwann ist der Engel des Herrn da. So dieser Daniel richtet sich aus und wenn ich überlege, vielleicht sagst du, hey, ich bin so busy, weißt du eigentlich, wer ich bin? Weißt du, wie mein Leben aussieht? Ich denke mir, wenn einer so busy war, dann Daniel, oder? Ich meine, der war der Premierminister, er war einer der, fast überall unter 3 verschiedenen Königen war er in der Zentrale der Macht. Der hatte viel zu tun. Also diese Ausrede, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit, die gilt nicht. Es ist eine Frage der Priorität, oder? Ich werde in diesem Jahr in Urlaub fahren. Ihr auch? Darf ich mal fragen, wer von euch fährt in Urlaub irgendwann mal? Komm, meldet euch. Warum tun wir das? Weil es eine Frage der Priorität ist, weil wir sagen, Urlaub tut unsere Familie so gut, unsere Ehe so gut. Und wir tanken dort auf, weil wir Zeit haben, Zeit als Familie, Zeit als Ehepaar. Urlaub ist gut. Ich glaube, ich muss hier niemanden von Urlaub überreden. So, und ich merke, obwohl ich so busy bin, habe ich Zeit dafür. Und ich denke, wenn wir so beschäftigt sind, ist die Frage, ist es uns so wichtig, dass wir eine Zeit haben, wirklich einzutreten für andere? Und wir merken, das Gebet von Daniel ist gekennzeichnet, Vers 2. Ich, Daniel, achtete auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein könnten. Das Gebet von Daniel ist gekennzeichnet von dem Wissen, was die besondere Berufung Gottes für das Volk Israel ist. Und von dem Zustand, in dem Israel jetzt lebt. Von den Verheißungen, die Gott für dieses Volk hat. Und der Tatsache, dass sie nicht in dieser Verheißung leben. Das Gebet von Daniel ist nicht gekennzeichnet von dem Äußeren, wie geht es uns. So, Daniel hätte selber sagen können, mir geht's gut. Was soll ich jetzt großartig fasten und beten? Was soll ich Sacktuch tragen? Was soll ich da leiden für die anderen? Mir geht es gut. Darf ich mal fragen, wem von euch geht es gut hier? Okay, da sind wir im Boot, oder? Daniel hätte sagen können, Gott, hey, danke, du hast mich reich gesegnet. Irgendwann werde ich sterben, dann bin ich bei dir. Dann gibt es auch keine Wehwehchen mehr. Daniel geht nicht von sich aus. Wie oft gehen wir von uns aus? Wie geht es uns gerade? Dann loben wir Gott, wenn es uns gut geht. Oder wir jammern und wir klagen. Daniel erwähnt es nicht einmal. All dieses Gefühlsduselige, was wir so stark heute haben. Ich fühle mich gerade, spricht Daniel gar nicht aus. Sondern Daniels Blick ist, wie geht es dem Volk Gottes? Und jetzt kommt es, er geht nicht nach menschlicher Brille ran und sagt, hey, wir sind hier reich geworden. Und wir alle wissen, das Volk Gottes, die Juden sind reich, oder? In dieser Welt, gerade jetzt, sie sind ein reiches Volk. Irgendwie haben sie das richtige Händchen. Und durchaus möglich waren auch das Volk Gottes zur Zeit von Daniel äußerlich reich. Zwar zerstreut in allen Ländern. Allein das Reich Persien bestand aus 127 Ländern. Aber reich, erfolgreich. Und wer den Text genau liest, auch den Text aus dem Buch Esther, der merkt, die waren nicht arm. Aber das ist nicht die Brille, die er aufsetzt, sondern die Brille ist, was ist der Ruf Gottes für dieses Volk und worin leben sie? Und wenn ich an unser Volk denke, dann glaube ich, würden viele von uns sagen, hey, die letzten 70, 80 Jahren ging es Deutschland so gut. Wirtschaftswunder direkt nach dem Krieg. Wir hatten eigentlich Gericht Gottes verdient. Was haben wir dem Volk Israel angetan? Wie viele Millionen sind eigentlich auf unserem Gewissen? Und stattdessen ging es uns äußerlich so gut. Wir sind so reich geworden. Aber die Brille Gottes ist nicht ein Volk, das es gut geht, das reich ist, sondern ein Volk, das weit weg ist von der Gegenwart Gottes. Ein Volk, das gar nicht mehr an Gott glaubt und dementsprechend den eigentlichen Reichtum, nämlich den ewigen Reichtum, nicht erben wird. Was nützt es uns, wenn wir 70, 80 Jahre hier reich sind, äußerlich reich, einen Daimler fahren oder keine Ahnung was, aber innerlich nicht reich sind und nicht ewiges Leben haben? Wir Deutschen sind nicht so reich, wie wir denken. Wir reden von dem Segen, aber das ist am Ende nicht der wirkliche Segen. Der wirkliche Segen ist, dass ein Volk anfängt, nach Gott zu fragen. Und das ist die Brille, die Daniel aufsetzt und sagt, Gott, eigentlich hat unser Volk eine andere Berufung. Daniels Gebet ist geprägt von dem Zustand seines Volkes und von den Verheißungen, die Daniel in Gottes Wort liest. Das heißt, er betet nicht nur, sondern indem er betet, weiß er sich in der Norm der Bibel, weiß er sich in den Aussagen der Bibel. Er betet gemäß dem Herzen Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht nur in den Tag hinein beten, sondern dass ich beten kann gemäß dem, wie Gott sich festgelegt hat. Dass ich Gott sein Wort vor Augen halten kann und sagen kann, du hast doch versprochen. Ich bete, weil du so gerne gute Gaben gibst. Du bist derjenige, der sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen gute Gaben geben, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich glaube, es ist so gut, wenn wir beten gemäß dem, wo Gott sich festgelegt hat. Und später im Verlauf dieses Gebets werden wir merken, wie Daniel immer wieder neu den Spieß umdreht und sagt, es geht Gott gar nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht um deine Ehre, es geht um deinen Namen, es geht um deine Stadt Jerusalem. Wusstet ihr, dass Jerusalem die Stadt Gottes ist? Daniel spricht es aus. Es geht um deine Herrlichkeit, es geht um den Zustand dieser Stadt, es geht um den Zustand dieses Volkes, deines Volkes, es geht um deine Sache. So, wenn ich bete, dann bete ich nicht, Gott, gib mir einen Porsche, weil da geht es nicht um die Sache Gottes. Dann bete ich auch nicht, Gott, ich will unbedingt eine Gehaltserhöhung haben. Vielleicht tut die Gehaltserhöhung mir gar nicht gut. Dann bete ich nicht gemäß den menschlichen Paradigmen, sondern ich bete gemäß dem Willen Gottes für andere. Wusstest du, dass Gott die anderen Menschen segnen möchte? Und der größte Segen ist die Gabe Gottes, ist Jesus. Also wenn wir beten, dann beten wir Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass Pforzheim dich erkennt. Seid ihr bei mir? Wir wünschen uns so sehr, dass Menschen aufstehen und ein Gebet, das Jesus uns mitgibt, er sagt, die Ernte ist reif, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte. Das ist einer der wenigen Befehle, die Jesus seinen Jüngern gab in Bezug auf Bitten vor Gott. Und er sagt, hey, ihr Lieben, es gibt ein Problem, die Ernte ist reif, aber es sind zu wenige Menschen, die aufstehen und in die Ernte gehen. Und jetzt gehen Menschen wieder auf die Bibelschule. Hey, ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar, dass dieser Faden nicht reicht. Aber ich will dir sagen, Erntearbeiter sind nicht die Menschen, die auf die Bibelschule gehen, sondern Erntearbeiter, das sind wir alle. Die Frage ist, stehen wir auf und sind uns dessen bewusst, dass die Ernte reif ist, dass unsere Arbeitskollegen ohne Jesus vor die Hunde gehen? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir ein Botschafter sind, dass wir die Lösung Gottes sind in unserer Klasse? Sind wir uns dessen bewusst? Und deswegen bete ich gemäß dem Willen Gottes und ich sage, Jesus, du hast gesagt, die Ernte ist reif. Darum bitte ich dich, den Herrn der Ernte, dass du Menschen in die Ernte schickst. Und Jesus sagt, ja, ich schicke dich. So, Gebete sind gefährlich, oder? Genauso wie Gespräche gefährlich sind. Red mal mit deiner Frau, es kann gefährlich werden. Red mal mit deinem Mann, es kann gefährlich werden. Warum? Weil es ein Dialog ist. Da ist ein Gegenüber. Unser Gegenüber nimmt uns ernst und sagt, du hast doch versprochen. Wisst ihr, ich habe so im Übermut so manches versprochen in meinem Leben. Und gelegentlich kommt meine Frau und sagt, David, versprochen? Ich stecke da drin, ja, ob ich will oder nicht. Ich habe mein Wort gegeben. Ja? So, und Gott ist vielleicht... Ähnlich, dass Gott sagt, hey, du hast doch gesagt. Worum es mir geht, ist, Daniel betet nicht einfach. Es gibt manchmal so Umstände, wo ich wirklich gar nicht weiß, wie soll ich beten. Wisst ihr, wenn ich die Tageszeitung lese und ich lese sie online, da gibt es so viele Dinge, da denke ich, Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt beten soll, oder? Geht es dir genauso? Und diese Gebete kann ich auch ehrlich gesagt gerade sparen, weil was soll ich beten, wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll? Dann kann ich nur sagen, Gott, du siehst das und irgendwie beschäftigt es mich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bete darum. Ich weiß nicht wie, aber du weißt wie. Aber es gibt ganz viele Sachen, wo Gott sich einfach festgelegt hat. Und wenn ich das weiß, dann darf ich gemäß dieser Richtung beten. Daniel weiß, in welcher Zeit der Geschichte er sich befindet. Und das ist ein Riesenvorteil zu uns, zu manchen Christen, die nicht wissen, in welcher Zeit wir uns befinden. Daniel weiß, in welcher Zeit der Weltgeschichte er sich befindet. Und wisst ihr, wir glauben nicht nur an den allmächtigen Gott, sondern wir glauben an den Gott, der die Geschichte der Menschheit kennt und der die großen Züge der Menschheit, der Geschichte der Welt geoffenbart hat. Unter anderem das Besondere im Leben von Jesus war, dass er die Erfüllung der Verheißung war. Warum? Weil Gott im Alten Testament durch ganz viele Propheten vorwegnimmt, was Jesus tun würde. Und dann lesen wir immer so wie in den Schriften gemäß. Warum? Gott ist der Gott der Geschichte. So, und Gott ist auch der Gott der großen Geschichte. Er, Daniel, der dieses Gebet spricht, hatte selbst von Gott diesen Traum des Nebukadnezar, wo es um die Weltgeschichte ging, selber geträumt. Ihr erinnert euch, dieser große König, der erste große König Babylons, hatte diesen furchterregenden Traum und er verrät diesen Traum nicht. Und er sagt, liebe Leute, ich brauche die Auslegung, aber ich verrate euch diesen Traum nicht. Und das ist herausfordernd, oder? So, und er sagt, hey, alle meine Magier und alle meine Zauberer und alle ihr Kopf ab, wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe. Und sie sagen, wie kann ein Mensch sagen, was der andere Mensch geträumt hat? Ich weiß nicht, was du heute Nacht geträumt hast. Und wenn du sagst, wenn du mir das nicht sagst, dann bist du kein, dann würde ich sagen, geht's dir gut, ja? Aber genau das hat der König gesagt. So, und Daniel kommt und sagt, ja, aber ich glaube an den Gott, der alles weiß, der alles offenbart hat, der alle Träume kennt. No problem, du musst es mir nicht sagen, warum, wenn dieser Traum wichtig ist, wenn er von Gott kommt, dann kommt er von Gott und dann wird Gott mir diesen Traum geben. Und Daniel sieht diesen Traum und er gibt die Auslegung dazu. Und dieser Traum beinhaltet, es gibt ein erstes goldenes Reich und nach diesem ersten goldenen Reich, das Haupt, kommt das nächste Reich und das ist ein zweigeteiltes Reich, ein silbernes Reich mit einer rechten und einer linken Seite. Und in der Stunde, wo Daniel gerade betet, sind sie eben nicht mehr in der Zeit Babylons, sondern das nächste Reich hat bereits begonnen. Also Daniel ist sich, das ist ein Extrem, stell dir mal vor, du wärst Daniel. Du hättest diesen Traum gehabt, du gibst die Auslegung und jetzt weißt du, wir sind nicht mehr im ersten Reich, sondern wir sind bereits in der nächsten Phase. Wenn irgendjemand sich dessen bewusst war, dass Gott der Herr der Geschichte ist, dass Gott die Geschichte kennt, dann er Daniel. Seid ihr bei mir? Oder? Daniel redet nicht einfach in den Tag hinein, sondern er weiß, ich spreche zu dem, der alles weiß, der Herr der Geschichte ist. Und Daniel hat auch mitbekommen, wie dieses erste Reich gerade gefallen ist. Dieser König, der größenwahnsinnig geworden ist und der in einem Rausch irgendwann mal, nachdem er eine große Party da am Feiern war, sich mit Gott angelegt hat. Und er mitten im Fest sagt, hey, holt doch die Gefäße des Tempels des Gottes Israels. Das war eine Kriegserklärung an Gott. Das war krass, oder? Diese Gefäße waren Gott geheiligt. Geheiligt bedeutet, sie gehörten Gott. Und dieser König wollte eigentlich demonstrieren, ich bin größer als alle Götter. Auch größer als der Gott der Juden. Der Gott der Juden, der war schon irgendwie bekannt, war ein alter Gott, ein bekannter Gott. Aber ich bin größer als der. Und mitten in diesem Fest ist auf einmal diese Hand, die da eine Schrift an die Wand schreibt. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und diese Gerichtsbotschaft, wer hat die ausgelegt? Er selber, Daniel. Warum? Weil die Königin Mutter kam und sagte, hey, in dem Königreich deines Vaters gab es einen weisen Mann, der hatte den Geist Gottes, der wusste, was Gott will. Ruf diesen Daniel. Und Daniel wird gerufen und die Auslegung ist, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Du bist auf der Waage gewogen worden und für zu leicht erfunden. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Wer hat diese Auslegung gebracht? Der Prophet Daniel. Und in dieser Nacht ist es wahr geworden. In dieser Nacht der Orgie, in dieser Nacht des Stolzes, in dieser Nacht der Arroganz, in dieser Nacht von ich bin über allen Göttern, zeigt Gott, wer wirklich die Macht hat. Und Babylon, dieses große goldene Haupt, fällt und den Meder-Perser übernehmen es. Verrat, wird uns die Geschichte sagen, oder auch die Bibel, ja? So, Babylon, der König wurde verraten und die Medo-Perser übernahmen es. Aber wenn einer wusste, hey, wir befinden uns im Rad der Geschichte und dieses Rad ist gerade einen Schritt weiter, dann Daniel. Ich bin groß geworden, 14 Jahre lang, mit dem Wissen, es gibt den kommunistischen Block und den kapitalistischen Block. Beide können die Erde gleich 10-mal lahmlegen oder 100-mal lahmlegen. Es gibt die Berliner, so, das ist das Bewusstsein. Wer von euch ist so knapp 50, ja? In dem ich groß geworden bin. Und mit 14 war auf einmal eine neue Realität. Die Berliner Mauer ist gefallen. Und wir befanden uns auch da im Rad der Geschichte. Nicht so sehr biblischer Geschichte, aber dennoch prophetischer Geschichte. Warum? Weil es abnormal ist, dass ein Volk getrennt ist. Dass es nicht normal. Normal ist, dass ein Volk gemeinsam ist. Aber aufgrund von politischen Gründen war eben Deutschland getrennt. Und jetzt kommt es. Es gab Männer Gottes, die haben 28 Jahre vor diesem Mauerfall geweissagt, diese Mauer wird fallen. Und in dem Jahr, wo die Mauer fiel, hat der Mensch gesagt, Erich Honecker damals, diese Mauer wird noch 50, 100 Jahre stehen. Und die Frage ist, wer hat recht? Gott hat recht. So, Gott gibt uns manchmal einen Blick in die Zukunft. Diesen Blick in die Zukunft hatte Daniel. Worum es mir geht, ist das Bewusstsein, wenn wir beten, dann sprechen wir mit dem, der das Sagen hat. Unser Gebet bleibt nicht in dem Raum. Das ist nicht irgendwas Frommes, Komisches für alte Omis, die nicht wissen, was sie tun sollen. Versteht ihr, was ich meine? So, Fürbitte ist manchmal so, ja, wir alle sind aktiv, wir jungen Menschen, auf uns kommt's an und dann braucht es noch die anderen, die irgendwie beten. Aber in Wirklichkeit ist Gebet A und O. Und das Interessante ist, Daniel geht nicht hin und sagt, was ist jetzt die Lösung, was soll ich tun, was ist mein Job, ich spreche zum ganzen Volk oder ich gehe zum König, sondern Daniels Lösung ist, ich gehe zum König aller Könige, ich gehe zu Gott und ich erinnere Gott an seine Zusage. So, Daniel ist sich dessen sehr bewusst, was die Weltgeschichte angeht, aber er schaut auch in den Schriften und er sagt, hey Gott, du hast dich festgelegt, da lesen wir Jeremia 29, denn ich weiß, was für Gedanken ich euch über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Könnte ja die Jahreslosung sein, oder? So richtig nett, schön, süß. Wer kennt diesen Vers, diese Aussage? Wir lieben die Rosinen der Bibel, nicht wahr? Hey, und in Jesus sind all diese Rosinen wahr geworden, Halleluja. Und das ist, bitte verzeiht die Ironie, das ist wahr, ist so genial. Gott hat Gedanken des Friedens für uns. Wenn ich dann den Text genau anschaue, dann merke ich, ups, der Kontext ist nämlich ein anderer, nämlich der, dass Gott das Gericht, das er verheißen hat, einschränkt. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. So Vers 11, dieser schöne Vers, der gilt für uns in Jesus. Und Vers 10 galt ganz konkret für die Stunde von Daniel. Warum? Gott legt sich fest, mein Volk wird nicht mehr in Jerusalem, nicht mehr in Israel sein, sondern verschleppt nach Babylon. Aber nach 70 Jahren werde ich mich ihrer annehmen. Und die 70 Jahre sind um. Und Daniel forscht darin und sagt, hey Gott, hast du dich irgendwo festgelegt? Ja, Gott hatte sich festgelegt. Und jetzt kommt Daniel und sagt, Gott, schau mal, was du gesagt hast, du musst es erfüllen. Ja? So ähnlich wie meine Frau. Und die sagt, David, du hast doch gesagt. Ja, so fordernd. Kennt ihr das, wenn Menschen dich bei deinen Worten festmachen, bei deinen Versprechungen? Wer kennt das? Ein paar wenige? Ich denke eigentlich mehr. So, aber Daniel geht da gar nicht so ran, sondern Daniels Gebet ist geprägt von etwas ganz anderem. Ich habe euch schon ein bisschen mit hineingenommen, wie Daniel betet. Nämlich Daniels Gebet ist geprägt von Gebet, von Flehen, von Fasten. Ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet, mit Flehen, mit Fasten, in Sacktuch und in der Asche und dann geht es weiter. Daniels Gebet ist in erster Linie geprägt von Bekenntnis. Er sagt, Gott, wir haben gesündigt. Gott, der Grund, warum ich zu dir kommen muss, bist nicht du, sondern ist unser Volk, sind meine Väter. Und das Besondere an Daniel, und das ist die Stufe, die ich noch nicht erreicht habe, ist, wenn ich bete, dann sage ich, Gott, unser Volk ist schuldig, aber ich bin Kind Gottes. Halleluja. Dann sage ich, Gott, meine Nachbarn sind blöd, aber ich bin der Gute. Kennt ihr das? Hand aufs Herz, die anderen sind so böse und ich, guter Mensch, bete für die anderen. Das Interessante ist, Daniel kommt nicht einen Moment in diese Phase rein, sondern er bleibt dabei, als hätte er selber gesündigt. Und das Krasse ist, wir kennen das Leben von Daniel. Daniel hatte eben nicht gesündigt. Natürlich war er ein Sünder wie jeder andere Mensch auch, aber an für sich hat er nichts von all diesen Dingen, die er gerade bekannt, selber getan. Das waren die anderen. Aber er stellt sich unter die Schuld seiner Väter. Er stellt sich unter die Schuld seines Volkes. Er sagt, Gott, wir haben gesündigt. Und ich glaube, dieses demütige Gebet, dieses Gebet eines Priesters, dieses Gebet, das sich eins macht mit seinem Volk, dieses Gebet, das sich eins macht mit den anderen Menschen, hat berührt das Herz Gottes. Wie oft sind wir so distanziert? Die anderen sind die Bösen, wir aber sind die Guten. Und die Frage ist, wie böse, wie gut ist der Mensch? Das ist ja nicht nur eine philosophische Frage, sondern ganz praktisch. Meine Kinder stellen sie immer wieder. Papa, glaubst du, dass wir gut sind? Ja, und dann gibt es die theologische Antwort. Ja, aber wir wollen immer mehr als nur die erste theologische Antwort. Am Ende wollen wir doch immer die Guten sein. Kennt ihr das? So, die anderen sind die Bösen, aber wir sind die Guten. Und Daniel bekennt einfach. Er spricht, als hätte er das selber begangen. Da ist kein Anflug an Stolz, an Selbstgerechtigkeit. Daniel sagt nicht, aber Gott, du kennst mich, dass ich seit 60, 70, 80 Jahren vor dir stehe, dass ich jeden Tag dreimal bete, dass ich jedes Jahr so eine Gebetsfastenzeit habe, 21 Tage, wo es nur um dich. Da hätte Daniel alles tun können. Aber tut er nicht, sondern was er tut, ist, er bekennt, er sagt, wir haben den Bund, den du gegeben hast, gebrochen, den Bund und die Gebote, Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, wir haben auf deine Propheten, die in deinem Namen geredet haben, zu unseren Königen, zu den Fürsten und zum ganzen Volk, also Gott spricht zu allen durch die Propheten, wir haben nicht gehört. Also wir waren nicht nur gottlos, wir haben den Bund nicht nur gebrochen, sondern nachdem du uns gewarnt hast, und wie oft hatte Gott das Volk Israel gewarnt? Vor der babylonischen Gefangenschaft. 200 Jahre oder 300 Jahre standen die Propheten immer wieder neu auf und sagten, Leute, wir sind das Volk Jahwes. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und in diesem Bund steht die Konsequenz, wenn wir uns nicht an diesen Bund halten. Nämlich, dass wir, und dann gibt es den ganzen Strafkatalog, Gott legt sich fest. So, und den Bund haben wir unterschrieben. Wir sind nicht irgendein Volk, sondern wir sind ein Volk, das einen Bund mit dem Gott, den einzig wahren Gott, eingegangen ist. Und wenn wir uns an seine Gebote halten, dann gibt es einen Verheißungs-, ein Versprechungskatalog. Und wenn nicht, gibt es einen Gerichtskatalog. Die Propheten, Prophetinnen traten auf, haben zu den Königen gesprochen, zu den Fürsten, zum Volk. Und das Volk war ähnlich wie unser Volk. Es lachte über Gott. Es ließ Gott den alten Mann sein. Dann gab es falsche Propheten, die gesagt haben, nein, nein, Gott hat gute Gedanken für euch. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Ähnlich wie manche Prediger heute. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Es ist alles gut. Und ihr Lieben, diese Botschaft, dass Sünde uns trennt von Gott, dass Schuld negativ ist und dass Sünde vor allem auch die Macht hat, den Menschen selber zu zerstören. Und das ist die Realität. Ich kriege das immer wieder mit bei Menschen, die anfangen, so nicht die Wege Gottes zu gehen. Und du merkst, die Freude, die sie haben an der Sünde, dauert nicht lange. Und dann kommt die Kacke und die Kacke dampft und es wird immer schlimmer. Und ihr Leben zersetzt sich im wahrsten Sinne des Wortes. Warum geht dieser heilige Gott und bewahrt uns vor Sünde? Weil Sünde die Macht hat, dich und dein Leben zu zerstören, deine Familie zu zerstören, deine Kinder zu zerstören. Gott will, dass es dir gut geht. Gott ist nicht an irgendwelchen Geboten interessiert, sondern Gott will, dass es dir wirklich gut geht. Deswegen gibt er seine Gebote. Aber wir pfeifen auf die Gebote und irgendwann kommt die Konsequenz. Und Daniel sagt, nein, Gott, wir haben gesündigt, wir sind schuld. Wir haben nicht auf die Propheten gehört. Wir haben die Propheten alte und alte Frauen und Männer sein lassen. Und als dein Gericht kam, haben wir auch noch nicht wirklich Reue gezeigt. Da lesen wir nicht von einer Erweckung des Volkes Israel in Babylon. Sondern das Volk Israel wurde halt deportiert und die einen glaubten, die anderen nicht. Da war jetzt kein Aufbruch, keine geistliche Erneuerung besonders. Und er sagt genau das, hey, wir haben nicht mal richtig Reue getan und wir halten uns immer noch nicht an deine Gebote. Wir haben es eigentlich gar nicht verdient, dass du gnädig bist mit uns. Ich denke, diesen Gedanken habe ich schon manchmal betont, aber vielleicht ist es auch wichtig, den ein oder zweimal zu sagen. So wie Daniel die Schuld seines Volkes bekennt und sich unter diese Schuld stellt, so dürfen wir auch Schuld beim Namen nennen, Sünden beim Namen nennen. Vor einigen Jahren hörte ich die Aussage immer wieder, weißt du, David, heute sollten wir für sein und nicht gegen. Wir versuchen so zu predigen, dass die Menschen immer merken, wir sind für das Leben und nicht gegen den Tod. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, ja? Worum es geht, ich habe als bibellesender Christ gesagt, Abtreibung ist falsch. Aber nein, bitte sag das nicht. Abtreibung ist nicht Tod. Abtreibung ist nicht Töten. Abtreibung ist nicht Mord. Was ist denn dann? Es ist nichts anderes, als dass eine Mutter ihr eigenes Kind umbringt. Und weißt du, wo Menschen dann seelisch leiden? Ja, sie leiden, weil sie was Schreckliches begangen haben. Sie haben Schuld auf sich geladen und sie brauchen Vergebung. Das ist die Wahrheit. Und weil sie, wenn sie dann nicht mehr schlafen können, dann sollten wir die Menschen erst recht warnen, dass sie bitteschön ihre Kinder nicht abtreiben sollen. Nein, wir wollen für das Leben sein. Aber wenn ich die Bibel lese, dann ist der Gott, der so sehr für die Menschen ist, derjenige, der auch gegen die Schuld, gegen die Sünde ist. der das ganz klar beim Namen nennt. Jesus spricht mehr von der Hölle als vom Himmel. Und wir wollen alles irgendwie in Watte packen, alles sweet und nett und easy sein. Kuschel-Wuschel-Liebe. Wischi-waschi, oder? Aber da ist keine Kraft dahinter, weil keine Wahrheit dahinter ist. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. In Jesus sind sie absolut wahr geworden. Jesus ist der Einzige, der das kann. Aber wir sind seine Jünger und wir sind eingeladen, gemäß ihm zu handeln. Wisst ihr, es hat Gott alles gekostet. Meine Schuld hat ihn ans Kreuz gebracht. Meine Schuld hat ihn Mensch werden lassen. Deine Sünde, unsere Sünde vor Gott hat das bewirkt, dass der Ewige in die Zeit gekommen ist. Und das war krass. Gott wird geboren als Mensch. Halleluja, wir feiern das. Aber was für ein Opfer, oder? Was für ein Opfer, dass Gott, der Schöpfer, selber geschöpft wird, dass er hier lebt, dass er ans Kreuz geht, ausgelacht, verspottet, über Jahre immer wieder neu Ablehnung erlebt. Es hat ihn so viel gekostet. Und wir sagen, nein, die Art und Weise, wie wir leben, ist egal. Gott hat uns eh lieb. Das stimmt nicht. Gott hat uns lieb. Aber weil er uns liebt, bewahrt er uns vor Sünde. Und warnt er uns vor Sünde. Nennt Sünde beim Namen. Jesus ist gekommen, die Folge der Sünde auf sich zu nehmen. Das Getrenntsein vom Schöpfer durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Er ist gekommen, uns zu versöhnen mit Gott. Amen. Eine ganz große Aussage, die wir, denke ich, unterschreiben. Er ist gekommen, die Macht der Sünde zu nehmen, indem er die Forderungen, die gegen uns waren, durch das Gesetz ans Kreuz genagelt haben. Das Gesetz sagt, ihr seid des Todes. Und weil er diese gerechte Strafe auf sich genommen hat, ist dieses Gesetz entmachtet, weil es beglichen wurde. Der Preis ist bezahlt durch ihn. Er ist gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Er ist gekommen, dem Feind der Menschen, der alten Schlange, dem Verführer der Menschheit, Einhalt zu gebieten. Er ist dieser versprochene Same der Frau, der der alten Schlange, dem Verführer, dem Vater der Lüge, den Kopf zertreten wird, dessen Urteil ist bereits gefällt. Daniel sagt, Gott, du liegst im Recht und wir sind im Unrecht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das Evangelium predigen. Und das Evangelium sagt, wir Menschen sind schuldig vor Gott. Aber es gibt einen lieben Gott, der bereit war, einer von uns zu werden und der den Preis bezahlt hat. Und deswegen ist er Gnade. Wir machen nicht Wischiwaschi mit der Sünde, sondern wir nennen die Sünde beim Namen. Wir sagen, Schuld ist Schuld, Sünde ist falsch. Sünde hat in sich selbst, ist wie Krebs, ist wie Gift. Es zersetzt dich von innen heraus. Und deswegen warnt dich Gott. Und wenn du mit Sünde spielst, dann hörst du nicht auf die Gebote Gottes, sondern du spielst mit Sünde und diese Sünde wird dich zersetzen. Wenn du erlaubst, dass Bitterkeit in deinem Herzen ist, weil du nicht vergibst, die große Sünde des Erfolges Gottes, oder? Ja, wir brechen doch nicht die Ehe, wir lügen doch nicht, wir und so weiter. Aber wir sind bitter, wir reden schlecht über den anderen. Manchmal wäre es vielleicht besser, wir würden gelegentlich mal lügen, statt so viel Bitterkeit im Herzen gegen die anderen zu haben, oder? Diese Bitterkeit zersetzt uns. Warum? Weil wir wiederum nicht bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. So, Gott fordert dich heraus und sagt, du wirst nur einfach hier leben können, wenn du bereit bist, nicht nur Vergebung zu empfangen, sondern auch Vergebung zu geben. So. Worum es mir geht, ist, Daniel sagt, Gott, du liegst im Recht, wir liegen im Unrecht, wir haben dein gerechtes Gericht verdient. Daniel bekennt die Schuld seines Volkes, er stellt sich selbst unter diese Schuld und er distanziert sich eben nicht davon. Ich distanziere mich immer noch. Hey, dieses Volk Deutschland ist so komisch, ja, ganz ehrlich, da ist ganz wenig wir. Und vielleicht bringt mich Daniel genau zu diesem Punkt, dass ich sage, nein, ich gehöre auch dazu. Auch wenn ich selber nicht genauso denke und nicht so fühle und nicht getan habe, ich bin ein Teil dieses Volkes und ich stelle mich darunter. Und jetzt bin ich fast am Ende, weil Daniel fast am Ende des Gebetes ist. Weil er eigentlich betet er, bis er zu dem Punkt kommt, was er wirklich will. Und was er wirklich will, ist, Gott, jetzt greife du ein. Und jetzt kommt seine Fürbitte, jetzt kommt seine Bitte. Und jetzt wird er laut und jetzt wird er fordernd. Und dennoch immer noch in diesem Geist der Demut. Da sagt er, nicht um unsere Gerechtigkeit willen bitten wir dich, denn wir haben gesündigt. Also er bekennt nochmal, dass sie schuldig sind. Und dann sagt er, oh Herr, lass doch um deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechts, auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Hey, bitte nehmt euch diesen Vers 16, 17, 18 vor. Schaut ihn euch nochmal an. Wie betet Daniel? Daniel sagt, hey, hier geht's nicht um mich, Gott. Und hier geht's auch nicht mal um das Volk Gottes, sondern dein Reich komme. Es geht um dich. Denn Jerusalem ist was? Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt. Wusstet ihr, dass Jerusalem die Stadt ist, die am allermeisten eingenommen wurde? Die Stadtmauer runter und wieder rauf und runter und wieder rauf. Unglaublich umkämpft und die Frage, warum? Und da gibt es menschliche Antworten, aber es gibt vor allem eine geistliche Antwort. Und die geistliche Antwort ist, Jerusalem ist die Stadt Gottes, ist die Stadt des Königs. Jesus wird in Jerusalem wiederkommen. Er baut sein Reich in Jerusalem. Ob ich es will oder nicht, das passt mir vielleicht nicht, aber es ist seine Stadt. Und Daniel kommt und er spricht genau das aus und er sagt, es geht um deinen Namen, es geht um deine Ehre, es geht um deine Stadt, es geht um dein Heiligtum. Im Alten Testament gab es ein Heiligtum und dieses Heiligtum war nicht mehr. Das war eine Tragödie, oder? Mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, der einzig wahre Gott sollte angebetet werden an einem ganz konkreten Ort, aber dieser Ort war in Schutt und Asche. Dieser Ort sah nicht mehr wie der salomonische Tempel aus, wunderschön, sondern eben war nicht mehr. Und Daniel kommt und sagt, genau das ist unser Problem. Nein, es ist dein Problem, es geht um deine Ehre. Gott, greif du ein. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich liebe das Vaterunser und das Vaterunser deutet uns genau in diese Richtung aus. Wenn wir beten, dann komme ich und sage, Gott, ich brauche mal wieder Geld. Gott, ich brauche mal wieder, dass mein Herz bereit ist zu vergeben. Gott, ich brauche mal wieder, es geht um mich, oder? Und Jesus sagt, wenn du betest, so sollst du beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist so wichtig, dass wir von dieser egozentrischen Warte wegkommen und dass wir die Perspektive Gottes annehmen. Und die Perspektive Gottes ist, es geht um die Sache Gottes. Und wenn Gott in der Mitte ist, wenn Gott die Sonne ist, dann geht es uns gut. Und das ist genau das Gebet von Daniel. Und am Ende wird er in meinen Augen schon fast unverschämt. Da sagt er, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh. Als ob Gott dich sehen würde, oder? Ich meine, Gott weiß alles. Darf ich so mit Gott reden? Und es zeigt, dass Daniel nicht nur demütig vor Gott ist, sondern dass Daniel auch ganz nah an dem Herzen Gottes ist. Wisst ihr, Daniel sagt, wir haben gesündigt, wir sind schuldig. Und der Himmel spricht über Daniel, du bist ein Vielgeliebter. Hey, was ist, wenn wir als Vielgeliebte in der Gegenwart Gottes kommen und anfangen, für unsere Stadt zu beten, anfangen, für unsere Gemeinde zu beten? Und wisst ihr, ob Mosaik Pforzheim durch die Decke geht, das liegt nicht am Sven und nicht am Simon, sondern das liegt am Segen Gottes. Amen. Und das liegt daran, dass wir gemeinsam sein Volk sind, dass wir gemeinsam Gemeinde sind, dass jeder von uns Gas gibt. Lass uns doch jetzt am Ende dieser Gebetszeit in die nächste Phase gehen, wissen, es geht immer noch um den Segen Gottes. Gott, wir brauchen deinen Segen. Gott, und ich wünsche mir jeden Tag von Montag bis Sonntag in deinem Segen unterwegs zu sein. Mein Alltag soll geprägt sein von deiner Gegenwart. Mein Alltag soll geprägt sein von dir. Hey, ich freue mich über die Menschen, die in diesem Jahr zum Glauben kommen werden. Und es werden nicht wenige sein. Ich freue mich über die Menschen, die in diesem Jahr sich taufen lassen werden. Ich freue mich über die Menschen, die dieses Jahr die Geistestaufe erleben werden. Ich freue mich über die Menschen, die in diesem Jahr weniger bitter sein werden. Wo Bitterkeit geht, wo Hass geht und Liebe kommt. Ich freue mich über Ehen, die besser laufen werden. Warum? Weil Gott hat seinen Segen verheißen. Gott möchte so gerne segnen. Gott möchte, dass wir sein Volk nicht ein Abklatsch von Gemeinde sind, sondern seine Gemeinde sind, seine geheiligte Braut, die er zubereitet, die herrlich ist. Ich freue mich über die Menschen, die gesund werden in diesem Jahr. Und nicht wenige, weil wir auch bereit sind, die Taten Gottes zu erzählen. Weil wir die Wunder, die Gebetserhörung von gestern weitergeben. Wir haben so viele kleine und große Wunder letztes Jahr erlebt und wie schnell sind sie vergessen. Nein, wir wollen sie nicht vergessen, sondern erzählen, Gott hat gehört, Gott hat eingegriffen. Amen. Daniel tritt ein Und jetzt sind wir schon ganz schnell, wie als Mosaik Pforzheim stehen, wieder gut da. Das ist doch nicht die Perspektive. Stellt euch mal vor, die Gemeinde würde sich verzehnfachen in den nächsten paar Jahren. Und alle Gemeinden Pforzheims genauso. Wir wären nicht besser, nicht schlechter. Wie viele Menschen werden dann immer noch nicht Christen? Immer noch viele, oder? Also es geht doch kein bisschen darum, dass wir ein bisschen besser dastehen, sondern es geht darum, dass die Hölle geplündert wird, dass der Himmel bevölkert wird, dass Menschen wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das Coole ist, du und ich, wir sind im Team Jesus und Gott möchte uns segnen. Und ich lade dich ein, so viele, die sich gemeldet haben, sie sind länger Christen als 10 Jahre. Dieses Jahr ist ein Jahr von geistlicher Reife. Lass uns anfangen, geistliche Mamas und Papas zu sein. Lass uns aufhören mit Sünde. Dieses Gebet, Gott, ich habe gesündigt, das dürfen wir immer noch beten, ja? Aber das sollte nicht unser erstes, primäres Gebet sein. Sondern unser erstes Gebet sollte auch nicht sein, Gott, ich habe mal wieder Finanznot oder Gott, ich habe mal wieder, nein, ich darf ein Vater sein. Wie geht's euch? Habt ihr Nöte? Ich will für euch da sein, für euch eintreten. Du darfst eine geistliche Mama sein. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass dein Wort voll ist von Männern und Frauen Gottes, die genau diesen Herzschlag haben. Und ich bete so sehr, dass sie Menschen sind, die es lieben, in deiner Gegenwart zu leben, die dich kennen, die dich beim Namen nennen. Jesus, die so vertraut sind, dass da keine Verborgenheit in ihrem Herzen ist. Jesus, wo wirklich jeder Gedanke in deiner Gegenwart gedacht wird. Jesus, ich bitte sehr, dass wir wirklich diese Nähe zu dir aufbauen immer mehr, dass wir uns als geliebte Kinder Gottes wissen, unsere Schuld ist vergeben. Gott, und ich bete, dass wir geistlich reife Frauen und Männer Gottes werden, dass wir geistliche Mamas und geistliche Papas werden. Gott, und ich bete, dass wir eintreten um deinen Segen. Und ja, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen schöne Gottesdienste feiern. Wir wollen gute Predigten halten. Wir wollen schönen Worship haben. Wir wollen, dass es hier gut riecht und dass der Kaffee auch noch lecker ist. Aber Gott, wir brauchen mehr. Wir brauchen deine Kraft und dein Wort. Wir brauchen, dass dein Wort Herzen verändert, deinen Heiligen Geist der Herzen berührt. Gott, und wir sind dein Volk, deine Gemeinde, und wir treten ein, dass du diese Stadt segnest. Wir treten ein, gemeinsam mit all den anderen Kirchen hier in Pforzheim und der Umgebung, dass du unsere Umgebung heimsuchst, Jesus, dass du Erweckung schenkst, dass wir nicht reich sind an Gold oder reich an Geld, sondern dass wir reich sind an Geist Gottes in uns. Herr, wir beten darum. Halleluja. Ich habe eine Frage, die ich euch gerne stellen will. Und auf die Frage dürfen wir eigentlich alle mit Ja antworten. Aber dennoch bist du gemeint und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Die Frage ist, möchtest du ein Fürbitter sein? Möchtest du ein Mensch sein, der aufhört, nur sich um sich selbst zu drehen? Auch in der Beziehung mit Gott geht es um dich und dein Jesus. Und das ist so sweet. Und Gott sagt, es ist der Tag gekommen, wo es auch um mehr geht, wo du in Fürbitte eintreten darfst für deine Stadt, für deine Schule, für deine Uni, für deine Arbeitskollegen, für deinen Chef, wo dein Gebet einen Unterschied macht. Es ist die Zeit gekommen, dass du ein geistlich reifer Mensch bist, ein Vater, eine Mutter in Jesus, in Christus. Wenn du sagst, hey, das will ich sein, und das ist natürlich nicht eine Entscheidung, die wir treffen, aber wir können uns entscheiden, in die Richtung zu gehen, dann darfst du mal deine Hand heben und sagen, Gott, hier bin ich. Ich will kein geistliches Kleinkind sein, auch kein geistliches Kind, sondern ich will ein Vater, eine Mutter in Christus werden. Darf mal deine Hand sehen? Das ist mir wichtig, diese Frage. Manche wissen nicht, was sie wollen. Dankeschön. Ja, das ist unser Herz und wir beten, dass wir das immer mehr werden in deinem Namen. Amen.